Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und diese Allee wurde dann auch wiederum umbenannt nach der Wende, genauso wie die Karl-Marx-Allee, aus Stalin-Allee in die Karl-Marx-Allee. So wurde auch in Bukarest aus dem Sieg des Sozialismus wurde auf einmal Boulevard der Vereinigung. Ich würde dann so peu à peu durch das Buch durchgehen und das Buch hat nicht nur Bilder, nein, es hat auch Buchstaben, nämlich zwei Beiträge, einmal von der Herausgeberin, die französische Kuratorin Sonja Voss und von meiner Frau. Ich fange dann von hinten an, weil ich selber aus Rumänien komme. Da ist alles kopfüber, genauso wie hier in dem Fall. Es geht hier um eine Kathedrale, nämlich die orthodoxe Kathedrale in Rumänien. Ich nenne das einen neo-orthodoxen Trend, den Rumänien zurzeit erfährt. Diese Kathedrale soll die größte Kathedrale, die größte orthodoxe Kathedrale der Welt werden. Die soll die in Russland und in Ukraine und so weiter alles überschatten. Und sie wird in diesem Jahr zum 1. Dezember zum 100-jährigen zum 100-jährigen Geburtstag des rumänischen Staates eingeweiht. Diese Kathedrale steht unmittelbar neben diesem Monstrum, was Bukarest dominiert, das sogenannte Haus des Volkes, was wiederum im selben Areal sich befindet, wo diese Allee, Prachtallee mündet sozusagen. Und früher stand dort eine Kirche, die Michaelskirche, die Mihai-Wodor-Kirche. Ich würde jetzt auch ein bisschen durch die Bilder gehen, damit Sie sich ein Bild machen können überhaupt, wovon ich rede. Das wäre dann die Michaelskirche oder die Mihai-Wodor-Kirche. Sie ist so vom Stil her eher ja fast byzantinisch, kann man sagen. Das erinnert auch an den Kirchen in Athen zum Beispiel, also sehr, sehr stark. Und drinnen gibt es eine Fresko von Antonescu. Auf der linken Seite unmittelbar neben dem Spender der Kirche ist der Marschall Antonescu zu sehen. Für manche ist es vielleicht bekannt, für andere auch nicht, aber der Beitrag Rumäniens zum Holocaust ist einer der größten in Europa. Und was ich wiederum interessant fand, war, dass einige Kilometer weiter ist dieselbe Person noch einmal zu finden, nämlich hier. Da ist noch einmal der Antonescu zu sehen an einer Dauerausstellung in einer Synagoge. Das ist nämlich die polnische Synagoge in Bukarest, die zwar nicht abgerissen worden ist oder versetzt worden ist, nein, sie wurde ausschließlich maskiert von Plattenbauten. Und das war so üblich bei diesem Umgestaltungsplan in Bukarest, nämlich dass alles, was im Weg stand, platt gemacht worden ist, bis dann letztendlich UNESCO eingriff und hatte gesagt, dass die sakralen Gebäude geschont werden sollten. Und danach kam der Ingenieur Jordekescu, der Teil des sogenannten Systematisierungsplans, Programms war, und hat dann die Idee gehabt, die Kirchen zu versetzen. Und davon handelt dieses Buch. Von diesen 7 versetzten Kirchen aus Bukarest, die dann für kurze Distanzen oder für 300 Meter weit versetzt worden sind. Das Buch sieht wie eine Betonplatte aus, weil nämlich die Kirchen durchgeschnitten worden sind. Das heißt, an der Basis durchgeschnitten, darauf wurden sie angehoben, um dann versetzt zu werden. Das Utopische oder das Absurde dabei ist, dass manche Kirchen zum Beispiel nur für einige Meter versetzt worden sind und andere sehr weit weg. Zum Beispiel die Kirche, die ich vorhin gezeigt hatte, von die Michaelskirche, die wurde für fast 300 Meter versetzt. Sie stand früher eigentlich an der Ecke dieses Monstrums, des Casa Popoloi, und sie wurde dann vom Hügel herab bis zum Ufer fast des Bukarester Dâmbovița River Ich probiere jetzt noch, das ist das Areal, was man sehen kann in Rot, was alles abgerissen worden ist in Bukarest, um Raum zu schaffen für diese prächtige Allee. Und das Interessante dabei ist, dass auch manche Kirchen, man kann das hier leider nicht so gut sehen, aber manche Kirchen sind gar nicht in diesem roten Areal, die sind auch weiter weg. Also es gab jetzt nicht unbedingt logische Gründe oder rationale Gründe, warum jetzt manche Gebäude aus diesem roten Areal, kann ich einigermaßen noch verstehen, weil diese Prachtallee entstehen sollte, aber die anderen, die so abseits waren, waren eben nicht dort zu treffen. Und trotzdem wurden manche auch 90 Meter versetzt. Ich gehe dann hinten rum und hier im Buch habe ich versucht, so viel es ging, auch historisches Material hinzuzufügen, wie jetzt die Originalskizzen des Ingenieurs oder hier die Fotografien, die zu der Zeit die Versetzung dokumentiert hatten. Und dazu noch kamen Bilder dazu von mir, die auch einen profanen Aspekt der Situation zeigen. Und das ist dann die Situation heute der versetzten Kirchen. Übrigens, wenn Sie Fragen haben, ich glaube, es gibt auch ein Mikrofon hier im Raum, ich kann gerne auch Ihre Fragen beantworten. Sie können mich jederzeit unterbrechen. So, meine Fragestellung allgemein ist die Legitimität dieser Versetzung, weil in Rumänien ist das relativ umstritten. Auf der einen Seite heißt es, dass die Kirchen gerettet worden sind und auf der anderen Seite stellt sich auch die Frage, inwieweit das passiert ist. Wenn man dabei denkt, dass sakrale Bauten, in dem Fall die orthodoxen Kirchen, Richtung Osten ausgerichtet sind, also mit dem Altar Richtung Osten, kann man hier zum Beispiel sehen, dass sie desorientiert wurden. Sie wurden also von unten nach oben versetzt und noch verdreht. Also das ist die initiale Position und dann die weitere Position wäre dann oben. Und bei der zweiten Kirche genauso kann man in der Skizze erkennen, dass sie leicht verdreht worden ist. Also jetzt stellt sich auch die Frage aus reiner sakraler Sicht, inwieweit ist diese Orientierung erhalten oder nicht Richtung Jerusalem. Aber dann auf der anderen Seite fragt man sich, wenn man jetzt eine Kirche durchschneidet, also anhebt und dann wegträgt, dann hat man das eher mit einer Karkasse zu tun, weil wahrscheinlich die Knochen sind vielleicht auch mitgenommen worden oder die Krypta ist zugeschüttet worden. Das sind so Fragen, die ich eben nicht beantworten kann. Ich habe nur erfahren, dass manche Kirchen selbst neu eingeweiht worden sind. Das war auch ein bisschen schwieriger, deswegen sie zu identifizieren, weil sie neue Namen getragen hatten. Und bei dieser Intervention, bei dieser Umgestaltung der Stadt hat sich die gesamte Topografie in manchen Ecken verändert. Das heißt, die Straßenzüge, alles wurde abgerissen und man konnte nicht mehr die Kirchen auf den ersten Blick identifizieren. In meiner Situation, ich bin nun in der Zeit auch aufgewachsen, deswegen waren einige der Kirchen mir bekannt, aber trotzdem die Recherche war nicht unbedingt leicht. Die Situation, die Lage der Archive in Rumänien ist ziemlich desolat und dasselbe gilt dann auch für die Bibliotheken. Und ich habe dann versucht, so viel es ging, alles an Material, was es gab, zu besorgen, zu kaufen, online und überall in Antiquariaten und so weiter, um überhaupt angrenzend an Informationen zu kommen, die jetzt entweder mit diesem dramatischen Abriss in Bukarest zu tun hätte oder jetzt direkt mit den Kirchen, was aber kaum Material dazu war, außer des Buches vom Herrn Ingenieur Ion Decescu, der mir eben netterweise auch diese Archivmaterialien zur Verfügung gestellt hatte. Er hatte selbst auch ein Buch veröffentlicht, wo das alles auch erwähnt wird. Ein anderer Aspekt ist, wir haben hier auch einige Daten, technische Daten. dass unterschiedliche Quellen, die ich gefunden hatte, hatten auch unterschiedliche Informationen. Das heißt, die Daten waren nicht unbedingt integer. Man musste dann einigermaßen einen Kompromiss finden, an welchem Tag wurde denn jetzt die Kirche versetzt, für welche Distanz wurde sie versetzt und so weiter. Es ist also alles nicht unbedingt kongruent gewesen und deswegen habe ich das Buch des Ingenieurs als Referenz genommen, obwohl auch da selbst einige Unterschiede geben zwischen den Skizzen, zwischen den Daten auf den Skizzen und den Daten in den Texten zum Beispiel im selben Buch. Ja, sicher. Vielleicht kann man hier noch... vielleicht kann noch jemand ein Buch durch die Reihen geben, wenn er da reinschauen möchte währenddessen.
Ja. Wissen Sie, in welche Art Gemeindeleben diese Versetzungen eingegriffen haben? Waren die Kirchen bewohnt, also belebt, oder ja, waren die nicht belebt? Mhm.
Ja, also der rumänische Staat vor der Wende, ich glaube auch heute, ist ein sakraler Staat, nur vor der Wende war auch eine sehr launische Diktatur. Also bei Ceausescu war vieles so, heute so, morgen so. Und das wurde nie rational motiviert. Das heißt, manche Kirchen hieß es, dass sie abgerissen werden. Die Gemeinde hat auch protestiert. Es waren meistens kleine Gemeinden. Und dann wurde zum Beispiel die eine Kirche nicht mehr abgerissen. Es wurden insgesamt aber um die 23 Kirchen abgerissen. Manche sagen 20, andere sagen 23. Also auch hier sind die Daten nicht valid, ja, kongruent. Und es waren auch Priester, die dagegen protestiert hatten. Also die intellektuelle Elite hat auch dagegen protestiert. Und auch die Elite, die rumänische Intellektualität außerhalb von Rumänien, haben auch bei UNESCO dann auch Schreiben eingereicht. Und so überhaupt hat dann UNESCO das alles unterbunden. Und ein bisschen hinausgezogen. Aber an sich jetzt die Gemeinden, das hat auch damit zu tun, dass manche Kirchen geschlossen worden sind, dann wurden sie versetzt, dann kam der Priester und hat das alles neu eingerichtet und nach einem Monat wurde es wieder geschlossen. Und dann kam die Wende und dann wurden sie wieder eröffnet. Also sie haben zwar noch so halb kurz funktioniert und das ist auch wieder so ein absurder Aspekt dessen, dass sie versetzt worden sind, aber trotzdem anschließend nicht mehr in, keine Messen mehr da gehalten worden sind, letztendlich. Ja.
Also ich wollte mal fragen, Sie haben recherchiert in den verschiedenen Archiven, die orthodoxe Kirche von Bukarest, haben die nicht ein sehr sauberes Archiv? Wie haben die reagiert auf ihre...
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Ich habe diese Abrisse zum Teil miterlebt.
Ja, ja.
Das war sehr ambivalent, wie die Kirche reagiert hat.
Selbstverständlich war es ambivalent. Ich hatte mich deswegen auch geweigert, die Kirche zu kontaktieren. Ich habe auch nicht jetzt die Priester interviewt. Erstens, weil die meisten Priester verstorben sind aus der Zeit. Die gibt es nicht mehr. Und heutzutage schmückt sich die Kirche mit dieser Sache. Auf der anderen Seite, man kann auch sagen, dass... Kirchen, die versetzt worden sind, die meisten von denen waren auch nicht jetzt aus kunsthistorischer Sicht so wichtig, würde ich sagen. Also sie sind nicht unbedingt jetzt wunderschön. Die sind aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber durch diese Geste der Versetzung wurden sie auf einmal zu Monumenten. Ja, okay, ausgenommen jetzt mit der Michaelskirche, wo der Antonescu da auf der Fresko zu sehen ist, die ist aus dem 16. Jahrhundert, aber an sich die wurden dann berühmt durch die Versetzung. Und zu den Archiven der orthodoxen Kirche, nein, ich habe sie nicht kontaktieren wollen. Nein. Also ich habe die Nationalbibliothek, ich habe die Universitätsbibliothek, ich habe dann die Bibliothek der Architekten und Archiven in der Universität habe ich dann auch nochmal. Das waren so meine Quellen.
Was sagen.
Ja.
Ich kenne den Roland von Bukarest seit sehr, sehr langer Zeit. Damals war er noch ein sehr junger Mann. Er war sogar ein Büblein. Er war, glaube ich, 18, nicht als wir. Und wir haben immer gestritten, denn ich war ja schon eine ziemlich alte Frau und ich hatte ganz andere Auffassungen.
Wir können auch heute gerne streiten.
Er hat immer alles negiert, also er hat alles verneint. Nichts hatte einen Wert, nicht so wie die Jugend eigentlich ist. Und jetzt bin ich erstaunt, dass er sich mit solchen ernsten, sehr, sehr ernsten Sachen beschäftigt. Und ich weiß überhaupt nicht, wie er auf diese Idee gekommen ist, denn wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen, weil er in Deutschland lebt und ich in Rumänien. Aber ich weiß, er hatte sehr, sehr viele Leidenschaften in dieser Zeit, die er immer gewechselt hat oder vielleicht nicht auf sie verzichtet hat, sondern er hat sie immer noch, er trägt sie immer noch, er trägt diese Leidenschaften immer noch mit sich. Also diese Sache mit der Religion, mit der Kirche in Rumänien ist wirklich, finde ich, etwas sehr Interessantes und ich glaube, es gibt wenige Länder, in denen so etwas passiert ist. Nicht această mutilare a bisericilor, ich weiß nicht, wie man das Deutsch sagen könnte, mutilare, adică victimizarea, desrădăcinarea.
Ja,
ja, Entwurzelung irgendwie. Ich weiß nicht, wie man dazu gekommen ist, also unser Ceausescu und der Kommunismus hat das mitgebracht. Okay. Es war eigentlich so wie in der Französischen Revolution mit der Guillotine, wie soll ich sagen.
Okay, ich habe noch 8 Minuten, deswegen muss ich mich beeilen.
Ach Gott.
Ja, ja, ja. Ja, darf ich vorstellen, Nora, sagen, meine Großtante, Nora Jüger, die Schriftstellerin, sie wird, hast du schon vorgestellt, heute oder gestern oder morgen, auf jeden Fall. Worauf ich zurückkommen wollte, auf deine Frage, ja, es waren auch andere sakralen Bauten in der Welt, die versetzt worden sind. Ich erinnere mich erstens hier in Brandenburg zum Beispiel, es gibt die verrückte Jakobskapelle, die versetzt worden ist und nachträglich, also es ist auch eine Tradition in Rumänien gewesen, Kirchen zu versetzen. Sie wurden nämlich schon seit Jahrhunderten auseinandergenommen, weil sie aus Holz gebaut waren und dann wieder, dann versetzt und irgendwo anders wieder zusammengebastelt. Also das ist auch wieder was Übliches in Rumänien.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ja. Dass so etwas
und passiert dann heutzutage das Versetzen, das wurde auch letztes Jahr, wurde ein sakrales Bau in der Türkei versetzt und auch in China wurde auch ein Kloster versetzt. Der Unterschied ist nämlich, dass die wurden, in Rumänien wurden nur die Kirchen, also die Karkasse wurde versetzt. Man hatte drumherum zum Beispiel bei der ersten Kirche gab es auch ein Kloster mit Werkstätten und mit Nonnen, die da gelebt hatten. Das war also ein Kontext. Und wenn man jetzt nach Kevin Lynch geht, dann müsste man das auch alles mit erhalten. Und dann, das ist ja alles geschützt, als Komplex, alles zusammen und nicht jetzt nur die Karkasse der Kirche. Während in Rumänien wurden diese Karkassen oder diese Kirchenüberbleibsel wurden dann hinter Fassaden versteckt und verdrängt, damit sie erstens nicht sichtbar werden, die sichtbar bleiben in der Öffentlichkeit und aus ideologischen Gründen, ja, zwar nicht platt gemacht worden, aber bestraft. Okay, dann, wenn noch keine weiteren Fragen sind, ich bedanke mich und gebe das Wort dem Nächsten.
Hallo?
Ja, sehr gut, das funktioniert. What? Should we wait some minutes? Or? Yes, I think. Make short questions and you make long answers.
Okay.
Your long answers should be part divided into
parts. Cave la sule.
Yes.
You can read it here. Yeah. Right?
Yes. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag auf der Leipziger Buchmesse und möchte Sie im Namen des Septime Verlags herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Wir haben heute die Ehre, unsere georgische Autorin Ekaterine Dokunice hier zu präsentieren, die bei uns ihren ersten Roman auf Deutsch jetzt herausgebracht hat. Ich darf Ekaterine kurz vorstellen und Nino
Kavelaschwili wäre richtig.
Kavelaschwili wird so nett sein und für uns zu dolmetschen. Und wir werden eine Lesung heute, also ein Gespräch über das Buch selbst haben. Und wir werden eine Lesung auf Georgisch und Deutsch haben, dass auch Sie den Sound dieser georgischen Sprache hören können.
მოგესალმებით ყველას, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სექტემბრის გამომცემლობის სახელით. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ავტორი ეკატერინე ტოგონიძე, რომლის რომანიც გამოვიდა ჩვენი გამომცემლობით. მიხარია რომ აქ ვართ. წარმოგიდგენთ ასევე ნინო ყაველაშვილს, რომელიც გადათარგმნის ჩვენ საუბარს.
Ja, und am besten wär's, wenn sich die Ekaterine Dogonice jetzt selbst einmal kurz vorstellt, bitte.
Albat ყველაზე კარგი დასაწყისი იქნებოდა ეკატერინე ტოგონიძე თუ თავად წარმოგვიდგენს საკუთარ თავს.
მოგესალმებით, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ძალიან მიხარია თქვენი ნახვა და ამას შეიძლება ჩემ თავზე არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ დაბადების დღე მაქვს და ერთ-ერთ საუკეთესო დაბადების დღეა ალბათ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielleicht sollte man das über sich selbst nicht sagen, aber ich bin heute ein Geburtstagskind, ich habe Geburtstag und es freut mich sehr, dass ich meinen Geburtstag mit euch zusammen feiern darf.
Okay. Grazie. Zu dem Buch, das Ekaterine geschrieben hat. Das Buch heißt im Georgien Asynchroni. Auf Deutsch haben wir uns gemeinsam für den Titel Einsame Schwestern entschieden. Und jetzt wird eigentlich schon sehr viel im Vorfeld klar, wenn man den Umschlag dann auch ansieht. Also die Protagonisten sind zwei siamesische Zwillinge. Es sind zwei Mädchen, die in der Obhut ihrer Großmutter aufwachsen, werden ferngehalten von aller Zivilisation, wachsen sehr bescheiden auf. Und haben vielleicht einen Zugang zu dem, was die Großmutter erzählt und vom Fernsehen. Ich werde Ekaterina fragen, wie sie überhaupt auf die Idee kam, ein Buch über siamesische Zwillinge zu machen und das Thema Behinderung überhaupt in die Literatur aufzunehmen, was bis dahin in Georgien überhaupt nicht passierte.
Წიგნი, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ და რომელიც ეკატერინე ტოგონიძის ავტორობით გამოიცა, ეხება სიამის ტყუპებს. წიგნის სათაური ქართულად ეს არის ასინქრონი, გერმანულად ჩვენ გადავწყვიტეთ ვერსია მარტოსული დები. როგორც გითხარით, წიგნის გმირები არიან სიამის ტყუპი დები, რომლებიც იზრდებიან ბებიასთან, მოშორებული ყოველგვარ ცივილიზაციას და წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ ინფორმაციასთან, რასაც ისინი იღებენ ბებიისგან ან ტელევიზიის საშუალებით. Entschuldigung, ugatsravat. Ჩვენ ვკითხეთ ეკატერინე ტოგონიძეს, როგორ გაჩნდა საერთოდ წიგნის იდეა და როგორ მოხდა ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის თემა მისი ლიტერატურის ნაწილია.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.